Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Begegnung am Tisch für drei. Unser Gast heute ist Fritz Keller, Winzer und Weinhändler, Fußballfan und Funktionär, Gastronom und Hotelier und das nicht etwa nacheinander, sondern alles auf einmal. Wir erklären gleich, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Aber erst einmal danke, dass wir hier sein dürfen, lieber Fritz.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Habt die Sonne mitgebracht, wie immer eigentlich am Kaiserstuhl.
Das stimmt wohl, zumal außenrum ist Nebel ohne Ende, eine wirklich weiße Suppe. Aber hier am Kaiserstuhl, da guckt es wirklich raus. Ja, wir haben die Sonne im Herzen dabei und, glaube ich, eine ganz große Vielfalt an tollen Themen, über die wir sprechen können. Zukunft der Weinwirtschaft, ganz klar, wenn wir mit dir sprechen können, dann müssen wir das natürlich ansprechen. Aber auch Aussichten für die Gastronomie. Es wird bestimmt auch politisch, es wird lecker, es wird önologisch und es wird spannend, wenn wir über deine Erfahrung mit dem Grill Royal reden, über das Pinot und Rock Festival und natürlich deine Zeit als Fußballfunktionär in Freiburg und in Frankfurt. Aber bevor wir das machen, lassen wir noch ganz kurz die Werbung laufen.
Wohl kein Unternehmen wird so sehr mit der Maultasche in Verbindung gebracht wie die Firma Bürger. Die Geschichte der Maultasche reicht bis ins Mittelalter zurück. Einst als Herrgottsbscheißerle bekannt, ist sie heute eine schwäbische Ikone, die sich in ganz Deutschland großer Beliebtheit erfreut. Ob traditionell in der Suppe, knusprig gebraten oder modern in Salaten und Bowls, Maultaschen von Bürger sind echte Alleskönner und dürfen auch in der Gemeinschaftsverpflegung nicht fehlen. Als Weltmarktführer steht Bürger für Maultaschenvielfalt, mit Fleisch, vegetarisch oder vegan. Am 17. April ist Weltmaultaschentag. Servieren Sie Ihren Gästen passend dazu die leckeren Teigtaschen.
Fritz, eine Frage darf bei uns tatsächlich zum Einstieg jeder beantworten. Was ist für dich Genuss?
Oh, Genuss fängt bei einem guten Stück Brot an. Also das Sauerteigbrot, das handwerklich gemacht ist. Und Genuss geht über alles, was über die Wahrnehmung geht. Und Genuss kriegt man nicht geschenkt. Genuss muss man bilden. Das heißt, ohne dass man sich bildet, was Düfte angeht, was das Auge angeht, was Geschmack angeht und was Fühlen, Tasten angeht, geht nur über Bildung. Das heißt, wenn du wirklich richtig genießen willst, dann musst du auch investieren, Zeit, manchmal auch ein bisschen Geld, ja, aber vor allen Dingen Zeit, um sich damit zu beschäftigen.
Das heißt, umso älter ich werde, umso mehr ich Erfahrung habe in vielen, vielen Dingen, umso besser kann ich genießen?
Anders. Also jedes Alter hat seine Genussphasen in unterschiedlichen Formen. Aber ja, letztendlich kann ich durch die Erfahrung und durch das, dass ich gelebt habe und bewusst gelebt habe, intensiv gelebt habe und mit Freude gelebt habe, einfach diese Erfahrung nehmen. Aber man muss dann aufpassen, dass man das nicht zur Gewohnheit macht. Das ist der andere Geschichte der Erfahrung, dass es nicht, dass man nicht gelangweilt ist, sondern dass man einfach Informationen haben möchte, dass man neugierig ist auf andere Menschen. Und der größte Genuss im Übrigen ist am besten mit großartigen Menschen zusammen genießen, wie zum Beispiel an einer Tafel das gemeinsame Essen. Gemeinsam dasselbe trinken, gemeinsam dasselbe essen und dadurch kriegt man eine Potenzierung wie beim Konzert, wie beim Museumsbesuchen überall.
Ich hätte jetzt wetten können, dass du dich bei der Frage, was ist Genuss, nicht auf Brot beziehst, sondern auf entweder A, Wein oder B, Fußball. Bevorzugt Heimsieg oder Champions League oder Europa League oder whatever. Aber dass du eben genau das nicht machst, also weder eine besondere Flasche noch einen besonderen Weinmoment noch ein besonderes Spiel. Das finde ich bemerkenswert. Warum?
Ja, weil das ist, weil der Genuss im Detail ist. Ja, beim Fußball muss man auch Spaß haben, wenn man mal ein Kreisligaspiel sieht und fühlt und dann eine Schorle und eine Wurstwicke in der Hand hat. Und das ist genauso gut wie beim Champions League oder beim Länderspiel. Und man muss immer die Relation sehen, also den Kontext sehen. Übrigens auch den Zeitkontext und ja, einfach immer wieder offen sein und nicht gelangweilt sein. Und dann merkt man auch bei den einfachen Dingen einfach wirklich großartige Geschichten.
Du hast eben gerade beim Genuss gesagt, das macht man auch gerne in Gemeinschaft, also mit jemandem zusammen. Mit wem würdest du gerne mal eine Flasche Wein trinken und worüber würdest du mit diesem Menschen dann reden?
Boah, also es gibt zu viele Menschen mit, das ist übrigens beim Fußball lernt man das, dass jeder Mensch interessant ist. Und wenn ich dann irgendwo an einem Stand bin und eine Wurst nehme oder ein Bier in der Hand habe und jeder Mensch hat ein besonderes Geheimnis. Also von daher fällt mir jetzt niemanden direkt ein oder wir sitzen hier morgen früh noch.
Das wird heute eh schwer, also den Podcast hinzubekommen unter 2 Stunden mit dem, was du alles erlebt hast, wird eh ausgesprochen schwer. Aber du hast eben gerade gesagt, jeder hat irgendein Geheimnis. Was ist dein Geheimnis, das noch keiner kennt? Das greife ich doch gleich mal auf.
Wenig planen und einfach auf einen zukommen lassen. Und
echt? Bist du so der Antistratege?
Ja, also ich bin der Antistratege. Ich brauche das nicht. Und alles, was ich gemacht habe, habe ich einfach aus dem Bauch, ja, und dann versucht mit dem eventuell vorhandenen Verstand
zu hinterher zu erklären quasi.
Hinterher zu erklären und, und dann in eine Richtung und dann mich auszutauschen mit Menschen, die dich korrigieren und einfach auch hier in ein Battle reinzugehen und dann nachher irgendwann mal sagen, so, das mache ich jetzt fertig. Also das ist der Erfolg, das Erfolgserlebnis. Und dann komme ich natürlich aus einem Familienunternehmen heraus.
Ja.
Und was bedeutet, dass man das alles auch langzeitlich denkt, also in Generationen zu denken. Also alle Ideen, die da sind, die müssen nachhaltig sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch und sozial. Und das sind die Grundlagen und dadurch wird gehandelt.
Dass du jetzt so der Bauchmensch bist, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Du hast aber eben noch was gesagt, nämlich Genuss darf auch nicht zur Gewohnheit werden. Und gerade wenn ich jetzt im Weinbereich bin, da bin ich ja schnell von der Gewohnheit, bin ich bei, ich weiß nicht, 2 Flaschen pro Woche, 2 Flaschen am Abend, irgendwann wird es zu viel. Wie viel Genuss gönnst du dir in der Woche?
Also ich trinke praktisch fast jeden Tag. Aber nur so lange, wie ich in der Konzentration was davon rieche, sehe, schmecke. Und dann höre ich auf. Und vor allen Dingen zum Essen, also eher der romanische Genuss, also zum Essen. Und dann mit Auszeiten natürlich. Mhm. Also je nachdem, wie man sich fühlt. Und ich kann nur sagen, meine Leberwerte sind okay. Mein Hirn ist immer noch okay. Und das ist auch ein Erlernfaktor. Genauso wie man Autofahren lernen muss und nicht immer mit 200 oder überhaupt nicht mit 200, wo die Möglichkeiten bestünde. Ja. Und, aber man muss diese Selbstkontrolle, das muss man lernen. Und in dem Moment, wenn ich nicht mehr nachdenke mit dem, was ich trinke oder fertig bin mit Essen, dann muss man aufhören, dann hat es keinen Sinn. Weil der Genuss ist im Hier, zwischen den Ohren, findet er statt. Nicht durch das Schlucken, durch die Temperatur oder sonst was, sondern durch das Reifen des Weines auch im Glase, wenn ich Flasch frisch aufmache. Und danach ist eben Schluss.
Fritz, hast du so etwas wie einen Lieblingswein? Oder wahrscheinlich kommen jetzt wahrscheinlich 10 Stück direkt hintereinander.
Oder gar keiner.
Nee, das glaube ich bei Fritz nicht. Ich, wenn er täglich trinkt, hat er bestimmt einen Lieblingswein. Oder zumindest eine Lieblingsrebsorte?
Ja, das sind in der Hauptsache die Burgundersorten. Und ganz groß, plus Chardonnay. Und aber auch, also Spätburgunder ist für mich der König der Weine, Pinot Noir. Das hat man jetzt auch weltweit erkannt. Deshalb sind leider großartige Spätburgunder, gerade aus dem Burgund, so teuer geworden. Und aber auch die Schwestersorten davon oder die daraus entstanden sind, wie Weißburgunder, Grauburgunder, wenn er richtig ausgebaut ist und nicht als Everybody's Darling Blöre gemacht wird. Und dann kann er spannend sein. Und natürlich gehört der anständige Umgang im Rebberg dazu. Das heißt, ja, für mich eine natürliche Hefegärung, also eine wilde Gärung. Und so, dass ich auch ein Stück Weinberg raussehe, aber großartige Chardonnays. Und dann liebe ich auch alte, knackige Rieslinge, wenn es geht, ohne dass sie bei der Gärung bestoppt worden sind, sondern dass sie eben Zeit haben. Und großartige Weine müssen mindestens 3-4 Jahre alt sein, bis sie einfach aufgehen. Aber ich liebe viele autochthone Rebsorten. Ob man jetzt in Griechenland oder in Portugal oder sonst irgendwo unterwegs ist oder in der Jura oder sonst irgendwo, gibt es so viel Spannendes, dass ich mich nicht einschränken möchte.
Und was ich spannend finde, ist, du berichtest jetzt von ganz vielen Rebsorten und von Terroirs und von Anbauregionen. Du nennst keine Marken, keine Winzer. Es ist nicht ein Wein. Es ist nicht, dass du sagst, okay, der Château de Chêm aus dem Jahr 1900 hast du nicht gesehen. Das ist für mich der beste Wein, sondern du sagst eine Rebsorte. Ist das auch so eine, das ist ja auch so eine Eigenart irgendwie der Weinbranche, oder?
Ja, weil wenn man in langen Phasen denkt, hat jedes Weingut seine Phasen, seine Höhephasen und seine Zielrichtungen. Und ja, also die großen Namen kennen wir alle, ja. Die Chêm als Süßwein, da fällt man natürlich, wenn ich den Namen höre, 67er ein oder so aus den 20er Jahren die Geschichten.
Auch selber schon getrunken?
Ja, natürlich. Ja. Also ich finde, wenn du besseren Wein machen möchtest und jedes Jahr besser werden möchtest, dann musst du die viele andere Weine testen, probieren, Freude daran haben und nicht nur probieren, sondern großartige Weine von Kolleginnen und Kollegen einfach lieben lernen. Und auch hinlegen. Und deshalb haben wir bei uns im Schwarzen Adler eine Weinkarte mit 5000 Weinen drauf. Das sind die wenigsten von uns. Also da gibt es dann 31 Jahrgänge von einem Château aus Bordeaux. Also ich liebe auch alte Bordeaux, obwohl die momentan nicht so ganz hip sind. Aber hey, da wo vor 500 Jahren große Weine gemacht worden sind, da gibt es
auch. Und die Klassiker schlechthin, oder?
Ja. Also wenn man dann mal so einen 30-, 40-Jährigen oder auch 20-Jährigen fein ausgebauten und auch biologisch ausgebauten Wein hat, dann springt der auf der Zunge. Und dann hat er Zug. Also, und es ist ein kühleres Klima durch den Atlantik. Aber die ganz große Geschichte sind tatsächlich das große Vorbild, sind die Burgunder, die auch für uns hier Vorbild waren. Und die Franzosen an sich, weil wir haben so ein ungeschriebenes Gesetz, dass jeder, der irgendwann mal den Betrieb übernehmen möchte oder eine Aufgabe machen hat, eben einen Auslandsaufenthalt in Frankreich und dort gearbeitet haben muss. Und so habe ich auch das Glück, dass ich Söhne habe, die auch in Frankreich einen Teil ihrer Ausbildung gemacht haben.
Über deine Söhne sprechen wir bestimmt gleich nochmal, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, 5000 Weine auf so einer Karte, das ist, für mich ist das völlig unvorstellbar, aber für andere ist es auch wahrscheinlich unvorstellbar, dass eine Bibliothek irgendwie 10.000 Bücher haben kann. Man sagt dir nach, du habest ein Weingedächtnis. Und wenn du einen Wein mal getrunken hast, erinnerst du dich an den. Und so wie du jetzt erzählst, scheint das wirklich auch nicht eine Legende zu sein, sondern das scheint zu stimmen. Ist das wirklich so? Also kannst du Weine und wie sie schmecken und wie sie auf dich wirken, kannst du die abspeichern?
Meistens. Also besondere Weine erinnere ich mich dran, ja. Und wie gesagt, der Genuss ist im Kopf und im Vergleich.
Und hast du das mal untersuchen lassen, was dann da bei dir besonders ist im Hirn?
Weil, neurologisch oder?
Ja, gibt es da irgendwie eine Extrazelle oder?
Ich denke, keine heiße
Zusatzlappen,
Luft.
Zusatzlappen, keine Ahnung.
Nein. Also es gibt, ich habe auch mit befreundeten Künstlern das schon gemacht. Die sind wesentlich besser zum Teil. Weil irgendwann mal trinkst du, hast du zu viele drin und der Wein entwickelt sich ja weiter.
Ja.
Also wenn du jetzt einen Ducre Bocayo oder einen Rousseau Claude de la Roche in den 70er, also 72 vor 20 Jahren getrunken hast, dann schmeckt er heute anders. Da musst du ja vielleicht auch reflektieren, was ist, also du hast die Stilistik des Winzers, du hast den Boden, du hast den Jahrgang. Und und dann halt Step by Step vorgehen. Aber ich gebe zu, es gelingt mir nicht immer oder sehr selten, dass man direkt den Wein, den Winzer und die Frau des Winzers und so weiter rauskriegt. Aber die Stilistik und wo er herkommt, und es macht natürlich auch Freunden von mir Spaß, mich dadurch reinzulegen. Und das gelingt zum Beispiel in den letzten Jahren auch sehr oft mit deutschen Spätburgunder, die von der Stilistik her sehr eigen sind, aber man doch auch weltweit mittlerweile sagt, dass ja die deutschen Spätburgunder, also wenn sie die richtige Klone gepflanzt haben vor 20 Jahren und nicht diese Massenklone, die auf Allerhol gezüchtet worden sind, dass man sie schon ein bisschen verwechseln kann mit Franzosen, also mit Burgunder.
Ich stelle jetzt mal eine These auf würde vermuten, warum du das so kannst, lieber Fritz. Ich habe mal gehört, dass du schon als 12-Jähriger immer mal wieder riechen und nippen durftest. Stimmt das?
Also riechen durften wir schon vorher. Also und vor allen Dingen sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, wenn wir essen waren in den besten Restaurants. Das war ein Teil meiner Ausbildung. Also vor 12, schon in der ersten oder zweiten Klasse, bin ich abgeholt worden. Am Montag in der Schule, wenn das Restaurant, wenn der Schwarze Adler zugehabt hat, sind wir nach Frankreich gefahren, also bis zu Trois-Gros, Bocuse und wie sie alle hießen und heißen. Und dann war ein Teil der Ausbildung, bewusst zu essen. Das heißt, nicht einfach reinzuschaufeln, sondern bewusst zu essen. Und über dieses bewusste Essen weißt du, was gut für dich ist und was nicht gut für dich ist. Ganz einfach, das ist das ist der Urgeschmack, wo wir mitgekriegt haben, unsere Vorfahren, Homo sapiens, die sind durch die Wälder gerobbt, haben zuerst mal geguckt, gerochen und geschmeckt, ganz vorsichtig. Und dann haben sie gewusst, was ihnen gut tut. Der heutige Homo sapiens sapiens ist zum Augenmenschen degradiert worden. Das heißt, vielleicht noch das Ohr für Gefahren und der Rest ist praktisch degeneriert und das lebt aber in uns. Wir müssen das nur wecken, indem wir, wenn wir Schnittlauch schneiden, wenn wir Rasen schneiden, wenn wir Reben schneiden, wenn wir Blumen schneiden, wenn wir egal Brot aufschneiden, diesen Duft einfach wahrnehmen und benennen. Und dadurch können wir dann mittelfristig entscheiden, was uns gut tut und brauchen diese ganzen Ernährungsblubberer, die von irgendjemandem bezahlt werden, um anderen Menschen zu sagen, was jetzt gerade gut ist. Einmal ist wieder der Buddha verpönt, dann ist das wieder verpönt und so weiter. Also das, auch jeder hat seine eigene Kondition. Mhm. Und das ist einfach eine großartige Erfahrung.
Die Kellers vom Kaiserstuhl, du deutest es an, das ist ja eine Familiengeschichte, die eigentlich für einen Roman taugen würde, ja. Die Mutter als erste deutsche Sterneköchin, der Großvater, der, glaube ich, 1947 als erster wieder französische Weine importierte, dann die wilden 1980er, als ihr Straßentunnel in den Berg gegraben habt, ja, damit die besten Weine der Welt hier optimal reifen können. Dein Bruder als Vordenker in Sachen Gastro, du als DFB-Präsident. Warum seid ihr alle so besonders?
Weiß nicht, ob wir besonders sind. Ich glaube nicht, dass wir besonders sind. Wir haben halt einfach eine Erziehung gekriegt und den Glauben, dass man nicht wie die Lemminge mit allem in jede Richtung mitrennen muss, darf, sondern wenn man von etwas überzeugt ist, dass man das dann auch macht, auch wenn man ganz alleine irgendwo ist. Und so war mein Vater gegen die Flurbereinigung als erster Ökologe, übrigens im Weinbau, der mit einem berühmten Journalisten, der erste, der übrigens über Ökologie geschrieben hat, Horst Stern hieß der. Der hatte unter anderem die Zeitschrift Natur gegründet. Und zu einer Zeit, wo so Club of Rome so langsam angefangen hat. Und dann einfach gegen diese Flurbereinigung war, also gegen diese Umlegung, alte Landschaften so kaputt zu machen, dass spätere Generationen nichts mehr davon haben. Und das hat er gestoppt, ganz alleine. Und ich war damals als junger Kerl mit in einer Versammlung, wo verkündet worden ist, hey Leute, ihr kriegt Geld, damit er jetzt das alles neu macht. Und er hat gesagt, nein, ich will dieses Geld nicht. Ich möchte eher die Maschinen für die Weinberge und nicht die Weinberge für die Maschinen machen. Und da habe ich gemerkt, dass wir da ein, zwei Jahre ganz schön Gegenwind gekriegt haben, also mit Schmierereien auf dem Haus, mit Artikeln, also mit gekauften Anzeigen und so weiter in den süddeutschen Tageszeitungen. Und er ist dabei gestanden, Punkt. Er hat durchgegorene Weine, hat gesagt, wir haben ja immer wieder beim Wein, gibt es mal eine süße Welle. Mhm. Und dann wieder, wer halt viel verkaufen will, der muss halt etwas, oder dass es jedem schmeckt, muss es etwas süßer machen. Und wer dem Wein Zeit geben möchte, der macht ihn halt so, wie ihn die Natur reinbringt. Und dann musst du halt mal 2 Jahre, 3 Jahre warten, bis du ihn trinken kannst. Also ja, woher haben wir das? Und genauso Stadionbau in Freiburg wollte keiner haben. Und genauso ein Solidaritätsprojekt mit über 250 Winzer.
Stichwort Fritz Keller Edition für Aldi, nicht wahr?
Ja, ja. Einfach durchziehen und das läuft jetzt seit 18 Jahren und ist die Winzer, die da mitmachen und mitgemacht haben von Anfang an, das bestausbezahlteste Projekt in dieser Größenordnung. Also wo letztendlich am meisten für den Winzer rauskommt. Darum geht's hier auch Landschaftserhaltung und Kulturlandschaft erhalten.
War denn für dich immer klar, dass du was mit Wein machen willst oder wurde das einfach familiär vorgegeben?
Ja, ich habe eine Großmutter gehabt, die war sensationell. Die Mathilde, alleinerziehende Mutter, die hatte einen Mann geheiratet, mein Großvater, der 40 Jahre älter war, 1924. Und das hat sie deshalb gemacht, weil ihr Vater ihr ein Stipendium verhindert hat. Die war 1900 geboren. Er hat ein Stipendium gekriegt von der Großherzogin Luise von Baden. Und ihr Vater hat gesagt, eine Frau kriegt keine höhere Töchterschule, die hat hinter den Herd zu gehen und dass die so schnell wie möglich wegkommt und vom Tisch weg ist. Und dann hat sie sich geweigert, irgendeinen Kerl zu heiraten. Und dann kam ein Großvater, der lange im Ausland gelebt hat, der hier als Wirtschaftsflüchtling nach Paris ging und in Reims gearbeitet hat, als Koch in Paris und zum Schluss in Claridge in London, mit diesem Geld hier das Haus wieder zurückgekauft hat und immer eine französische und eine englische Zeitung gelesen hat und mit Heinrich Heine Bücher zurück aus 1893 oder ja, und mit einer gesamten Bibliothek eben aus Paris zurückgekehrt, mit Büchern, die in Deutschland verboten waren. Also diese Sturheit ist genetisch bei denen und die kommt von verschiedenen Richtungen.
Und wie funktioniert das dann mit vor allem auch deinem Sohn? Ich glaube, du hast 3 Söhne. Dein Sohn Friedrich leitet seit 2016 das Weingut, so wie wir recherchiert haben. Wie funktioniert das mit euch beiden, wenn ihr so stur seid? Schaltet und waltet er, wie er darf, oder bist du da schon mit dabei?
Wie er darf oder wie er will, das ist ja die Frage.
Nein, man muss, also alles, was ich gemacht habe im Leben, habe ich auch Glück gehabt, dass ich immer Menschen getroffen habe und die auch akzeptiert habe, die in bestimmten Bereichen besser sind wie du selber. Und das ist das Wichtigste für die persönliche Weiterentwicklung. Und er ist in vielen Bereichen besser. Jede Generation hat seine Aufgabe. Ich habe praktisch angefangen als Kellerei. Wir haben kaum eigene Fläche gehabt, nicht selber bewirtschaftet. Hab dann eben ein Weingut gebaut aufgrund der klimatischen Veränderung. Global Warming, Stichwort. Also wir ernten 6 Wochen früher, wie meine Großmutter geerntet hat. Und er hat diese Geschmacks-DNA irgendwie so zu eigen und verinnerlicht, dass er sagen wir mal, viel radikaler ist, was Anbau was Biodynamie und so weiter angeht. Also jetzt ganz neu geht er wieder zurück auf Akazienpfähle, also keine Metallpfähle mehr. Und und so weiter. Das ist viel radikaler in der Geschichte. Außerdem haben wir mittlerweile so viele gute, neue, junge Winzerinnen und Winzer, die sehr stark überall blockiert werden, weil man einen Mainstream-Geschmack etablieren wollte und das aber nicht kapiert. Und ich freue mich so, dass die so erfolgreich sind, die einen eigenen Weg gehen und weg von Massenproduktionen und dadurch ein ganz neues Zielgruppe, ganz neue Publikum, wenn man diesen Weinbars in Europa, die ganze Welt schreit, ja, Wein wird weniger getrunken, ja klar, aber es wird besser getrunken und weniger getrunken, aber wenn jemand was trinkt, dann will er wissen, was es ist und wie es gemacht ist und was individuell ist, ja.
Aber ist das wirklich der große Trend? Also weiche jetzt ein bisschen ab von dem, wo wir eigentlich gerade hin wollten, aber weißt du, wenn ich mir anschaue, was der Durchschnittspreis ist für eine Flasche Wein in Deutschland, da habe ich immer diese furchtbaren 3 Euro oder 3,50, was es sind, im Kopf, die ja, das ist Wirkungstrinken und kein Genusstrinken letzten Endes. Du sagst, es gibt die Weinbars, es gibt den Gegentrend, es gibt dieses bewusste Trinken. Ich möchte das gerne glauben, aber gibt es dafür auch schon statistische Beweise? Oder sagst du, okay, es gibt einfach im Grunde zwei Richtungen, nämlich einmal ein sehr bewusstes Trinken, was mehr wird, und eben auf der anderen Seite aber auch noch diese Masse, weil ganz ehrlich, also für eine Schorle am Sportplatz, da will ich halt auch keine 17 Euro für bezahlen, sondern das ist halt 3,50 oder sowas.
Es ist ja auch in Ordnung, aber genau da sieht man ja, wird weniger getrunken und aber ja, wir haben ja, wenn man jetzt mal langfristig zurückgeht, so 30, 40 Jahre, haben wir heute eine wesentlich größere weintrinkende Menschen auf der ganzen Welt. Es sind neue Kulturen dabei zugekommen, es sind neue Weinbaugebiete dazugekommen. Also Übersee, es ist selbst in China mittlerweile ein Riesenanbau und da ist halt einfach auch ein bisschen zu viel produziert worden. Und auch bei uns ist, also in Deutschland, wir haben viel zu viel in der Breite und ja, die Spitze, die brauchen wir in der Zukunft. Die hat, wir wird überleben. Ja, wir exportieren zum Teil in manchen Jahren bis zu 50% Spätburgunder ins Ausland. Also in meistens in Länder, wo man eine gepflegte Tafel hat, also wo man was Gutes zu essen und zu trinken hat. Und also die Leute sind bewusster und informiert und es ist zu viel, wie es angebaut wird. Aber die Gefahr, die wir jetzt haben, ist, dass die Toplagen, die natürlich wesentlich aufwendiger sind, wie diese Terrassenlagen oder Steillagen, dass man sagt, okay, da kann ich nicht mit der Lesemaschine rein oder da kann ich nicht mechanisieren. Deshalb nehmen wir die Ebenen und die anderen legen wir brach. Das ist der falsche Weg. Und ja, ich glaube schon, dass wir ganz große Chance haben, die, wenn wir jetzt umdenken, wir haben von der Klimatisierungsänderung, haben wir jetzt hier in Baden so in etwa das Klima wie Burgund vor 50 Jahren. Das ist eine Chance, wenn wir es richtig anpacken. Die richtigen Klone, die richtigen Sorten anzubauen, nicht die, die auf Öxle gehen oder auf Farbe oder sonst was. Und wir werden da drin bestätigt.
Aber die Entwicklung ist doch eigentlich eine andere. Die Entwicklung ist doch eher, dass immer mehr Winzer momentan aufgeben, dass Flächen aufgegeben werden, dass viele Betriebe sagen, okay, ich kriege das nicht hin zu exportieren. Also ich meine, weißt du, du hast einen Riesenladen,
Das ist kein Riesenladen, das ist ein kleiner geworden.
Ja, aber gegenüber einem Familienbetrieb, wo Papa, Mama und von mir ist der Opa noch irgendwie mitarbeiten, seid ihr groß. Und wir haben ja oftmals eine sehr kleinteilige Struktur in der Weinwirtschaft dabei.
Ja.
Und die wissen nicht, wie sie ins Ausland exportieren sollen. Du hast das selber, diese Erfahrung ja gemacht mit der Fritz Keller Edition und so weiter und so fort. Und besteht nicht die Gefahr, dass wir im Zuge von auch wirtschaftlichen Gründen, Mindestlohn und viele andere Dinge, Arbeitszeitgesetz, dass wir einfach auch wirklich Weinkultur verlieren mit den Flächen auch, ja, und dass vielleicht dieses Aufwerten des Luxussegments zu spät kommt?
Du sprichst was ganz Wichtiges an. Also wir haben noch die Möglichkeit in Deutschland eben großartige Weine zu machen. Aber wenn der Gesetzgeber so weitermacht, dann wird es immer schwieriger werden. Weil Die Arbeitszeitgesetzgebung spricht dagegen. Da wird irgendwo, die Arbeitszeitgesetzgebung wird in Berlin gemacht, im klimatisierten Büro, wo man halt dann eben das Wochenende hat und nach einer gewissen Zeit eben rausgeht und Feierabend hat. Und die Gesetzgebung, das funktioniert nicht. Nehmen wir mal an, in 4 Tagen kommt eine Regenfront auf uns zu. Die Trauben sind schön reif, die sind im Alkoholwert und in der Reife so, wie wir sie haben wollen. Und dann wissen wir, dann ist es Wochenende, dann müsste es eigentlich, die Erntehelfer dürften eigentlich am Wochenende nicht arbeiten, sie dürfen nur 2x10 Stunden arbeiten. Dann bleibst du zu Hause und wartest, bis der Regen kommt am Montag. Also es geht so weiter. Dann haben wir die sogenannte amtliche Prüfnummer und in manchen Regionen und Gegenden sind die so rigoros, dass die neue Winzerinnen und Winzer gar nicht zulassen, der nicht schmeckt wie denen ihren Wein, der eben, wo der Chardonnay schmeckt wie ein Sauvignon Blanc. Und nur weil momentan gerade das der einfachste Aroma ist, die blockiert werden in ihrem Ganzen. Es kommt aus einer Monopolgesellschaft heraus, wo neue Kräfte kreativ gehindert werden und dann gehen die halt irgendwo anders hin. Also die Möglichkeiten sind schwieriger, keine Frage, weil wir eine Überproduktion haben. Aber ich appelliere daran, ja, dass wir diese Kultur, diese hohe mitteleuropäische Kultur, der Tafelkultur, also nicht, wir sind nicht beim internationalen Frühschoppen, was früher mal gab, wo man morgen dann 2 Flaschen weggepitcht hat und vermeintlich wichtiges Zeugs geredet hat, sondern es geht um diese Kultur, um den mäßigen Trinkgenuss. Und ja, momentan, wir haben eine Zeit gehabt, wo ich gesagt habe, ja, Weintrunk ist gesund mit einem bestimmten Maß. Jetzt hat es eine Statistik gegeben, die äußerst, äußerst umstritten ist, dass Wein ein Nervengift ist. Ja klar, Salz ist auch giftig in einer bestimmten Geschichte. Alles. Also wir müssen hier über Paracelsius reden. Aber es geht doch auch wie eine Bibliothek. Wenn ich zu viel lese, ist es auch ungesund für die Augen und für alles andere. Und wenn ich mich nicht bewege dabei. Also wir müssen mal irgendwann hinkommen, dass die Leute nicht mehr mit allem bevormundet werden. Wenn wir das nämlich machen, also ich bin in einem Internat aufgewachsen, da habe ich mehr Freiheiten gehabt, wie wir heute gefühlmäßig in unserer Gesellschaft haben. Einfach viel mehr auch denken, dass wir viele erwachsene Menschen hier haben, die selber entscheiden können, was sie tun. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Und beim Wein genauso. Ich brauche nicht irgendeiner, der mir sagt, wie der Wein zu schmecken hat. Und ich sage auch nicht jemanden, der neu anfängt, der Naturwein zum Beispiel, kannst du machen, wenn du willst, aber ich möchte die Sorte schmecken, ich möchte die Lage schmecken. Aber ich verbiete das nicht, solange es nicht gesundheitsschädlich ist. Und dann pendelt das die Gesellschaft einfach aus, indem dass es keiner mehr säuft letztendlich, wenn es nicht gut ist. Und wir haben hier... vor Jahren sind die jungen Winzer zu mir gekommen und haben gesagt, hey Fritz, red doch mal mit dem Weinbauinstitut, mit dem Weinbauverband. Also mein teuerster Rotwein, der teuerste Rotwein in Baden, da muss ich 2-3 Mal anstellen, damit er die Prüfnummer kriegt. Und der ist eigentlich schon verkauft, wenn ich ihn geerntet habe. Und da sind Leute, die Weine produzieren, die sie nicht loskriegen, weil sie im Massengeschmack sind, die aber bestimmen, wie der zu schmecken hat. Und
Das heißt, ein Problem der Weinbranche sind dann auch die Weinbauverbände und die Bürokratie drumherum. Müssen die weg, aus deiner Sicht? Also sag es mal konkret.
Weg nicht.
Oder anders werden?
Anders werden, professionalisieren, liberalisieren und einfach offener sein. Ja, ich meine, wir stammen ursprünglich aus dem Reichsnährstand. Das heißt, gerade im Agrobereich, also aus der Nazi-Zeit, wo praktisch alles reglementiert worden ist, eine Art Planwirtschaft gehabt haben, die haben wir jetzt in der Hauptsache überwunden. Weil früher musstest du ja, wenn du eine andere Sorte angepflanzt hast, die zugelassen war, musstest du den Antrag stellen. Da kam dann irgendwelche Sesselpfurzer und haben dann gesagt, du darfst jetzt in diese Müller-Thurgau-Anlage, darfst du jetzt, was weiß ich, Scheurebe oder sonst irgendwas hinpflanzen, weil wir das propagieren momentan. Wir wollen Scheurebe. Und das sind auch diese Weininstitute, die nur drauf waren, irgendwelche neuen Sorten zu bilden, statt dass sie das, was wir haben, wir haben heute noch keine gescheite ökologische Unterstützung von Staats wegen. Das ist, also und das sind Dinge, die fehlen. Und wir haben so viele, nochmal, großartige junge Winzerinnen und Winzer. Und ja.
Ja, definitiv. Aber trotzdem würde ich jetzt tatsächlich gerne den Schwenk zu einem weiteren Betätigungsfeld von dir finden. Du machst ja eigentlich regelmäßig wieder was Neues. Wie läuft dein Grill Royal in Hamburg?
Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe das ist nicht mein Grill Royal, das ist unser Grill Royal.
Du machst das nicht alleine, ne?
Nein, ich bin damit investiert und mit meinem Freund Stefan Landwehr und mit einem richtig großartigen Team, ja, mit Freddy Schade, der Geschäftsführer ist. Und die Idee war, von Grill Royal Berlin was in Hamburg zu machen.
Erklär vielleicht nochmal das Konzept Grill Royal Berlin. Vielleicht kennt es nicht jeder. Ja. Die sich in der Gastronomie auskennen, glaube ich, kennen es, weil es so national, glaube ich, sehr bekannt ist. Aber erklär das nochmal.
Also die Idee war ursprünglich, ich war praktisch in der Geburtsstunde mit dabei. Weiß nicht, ob ich eine Art Hebamme, aber zumindest habe ich das Wasser gereicht dazu oder den Wein.
Das wollte ich sagen, dass du das Wasser reichst, ist selten, ja.
Zur Inspiration. Und die Idee war einfach, Berlin ist eine große Stadt geworden, ist Hauptstadt geworden, ein Großstadtrestaurant zu machen mit vielen Plätzen, so wie man das in der Topklasse in der USA hat. Also eine Bar, wo man zusammensitzt, ein Aperitif trinkt, bevor man an den Tisch geht oder nachher wieder an die Bar, sich mit Leuten trifft und einfach großer Raum mit einer absolut Top-Qualität an Fleischprodukten, an Fischprodukten, an Gemüse, dem besten Salat, einfach wie man das Smith und Wolanski in New York vielleicht oder kennt und einfach auch keinen Menüzwang hat, sondern da.
Ich glaube auch sehr aufs Produkt bezogen, ne? Also wenn ich war einmal da in Berlin, wenn ich einen Teller vor mir habe, dann ist das Produkt plain da. Da ist nicht viel Schickimicki drumherum. Nix, und
keine Pinzetten.
Genau.
Und vor allen Dingen die Idee Family Style. Das heißt to share. Mhm. Du gehst mit ein paar Leuten hin und dann bestellt jeder das, was er gerne hat. Das kommt in die Mitte und jeder darf bei jedem reingreifen. Also ich finde, das ist so ein großartiges, kommunikatives Essen. Und wir haben in Hamburg einen Sternekoch, Oliver Pfahler, der wahnsinnig gerne kocht und einfach nicht aus der Küche zu kriegen. Der ist morgens um 8 Uhr, 9 Uhr da, obwohl wir erst am Abend aufmachen und bereitet selber vor und ist ein Materialfetischist. Ja. Und das macht so Freude. Und es ist jetzt ein Lokal, wo wir viele sagen, Mensch, es gibt kaum ein Lokal in Hamburg, wo so viele junge Leute auch sind und gemischtes Publikum. Und das ist ja immer wieder das Interessante. Hamburg ist, finde ich, sowieso eine großartige Stadt, weil du alles erleben kannst, auf dem Kiez, alles. Das ist eine richtige, für mich eines der Weltstädte in Deutschland.
Aber warum engagierst du dich da in diesem Projekt so sehr? Weil ihr euch gut kennt? Oder Hamburg ist weit von hier. Ich bin selber heute Morgen aus Hamburg gekommen.
Ja.
Und die Gastro in Hamburg ist natürlich auch vielfältig und breit aufgestellt. Also alles andere als einfach, oder?
Ja, aber einfache Dinge interessieren mich auch nicht.
Okay.
Also das gescheite Weinkarte dazu. Und wir haben dort ein grandioses Team. Hamburg ist aber auch, sagen wir mal, ein bisschen konservativer, was Weingeschmack angeht. Braucht ein bisschen länger wie München, muss man ehrlich sagen. Auch um neue spannende Geschichten zu machen. Aber sehr klassisch und wir haben das alles. Wir haben die neuen spannenden Weine dort auf der Karte, die es sonst nirgends gibt. Wir haben aber auch die Klassiker. die ja zum Teil bei uns eben gelegen sind, auch gereifte Weine, die nicht irgendwo als Globetrotter in der Welt rum sind, sondern wir nehmen die Weine aus unseren Weinkellern, wo sie eigentlich liegen, nach 2 Jahren, nachdem sie geerntet worden sind.
Aber die Weine aus der Weinkarte kommen jetzt nicht nur aus deiner Welt, sondern der Sommelier dort vor Ort entscheidet wahrscheinlich.
Wie bei uns auch im Schwarzen Adler. Also wir stellen viel zur Verfügung und der Sommelier oder die Sommeliers entscheiden natürlich auch, was geht und was sie mögen. Also ein bisschen sagen wir schon voraus. Das heißt, es müssen handwerklich gemachte Weine sein und es müssen keine Mickey-Maus-Weine sein. Mhm. For everybody's darling. Oder die nur reine Marketing-Geschichten. Das gibt's natürlich auch in der Weinwelt, ja. Wenn man viel Kapital dahinter hat, dann kann man viel Werbung und viel PR machen. Und dann
auf wen spielst du jetzt an? Auf Brad Pitt und Angelina Jolie?
Nein, das ist ein bisschen was, ja. Also ich finde, diese Promi-Weine, die haben ihre Daseinsberechtigung. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, der besser ist wie ein Familienweingut. Aber es bringt neue Zielgruppen an Wein ran.
Das stimmt.
Und das ist auch gut,
ja.
Das ist besser, wie wenn sie den 150. Gin machen. Gin kam irgendwie, das ist ja auch was Nettes ab und zu, ist ja nichts Schlimmes. Aber Gin wurde immer dort produziert, wo nichts anderes gewachsen ist, wo Wacholder gewachsen ist.
Also Gin ist ja wirklich eigentlich die banalste Spirituose, die man sich vorstellen kann. Also vielleicht, ich glaube, selbst Wodka ist anspruchsvoller in der Herstellung als Gin.
Natürlich. Also bei Gin kannst du Industriealkohol nehmen,
ja,
dann aromatisieren. Du hast keine Zeit. Bei Whisky musst du Zeit, brauchst du Fasslager.
3 Jahre und einen Tag, ja.
So. Und das ist ja in Ordnung, aber bei Wein hast du einen Weinberg. Wenn es richtig gemacht ist.
Ja, nur die Wertschätzung ist eine ganz andere. Weißt du, eine Flasche Gin darf locker 30 Euro kosten, regt sich kein Mensch drüber auf. Eine Flasche Wein, die 30 Euro kostet, sagt jeder, oh, ist das aber teuer, muss man es denn sein und so weiter. Das ist doch eine ganz komische Wahrnehmung letzten Endes. Ist das auch ein Aspekt, wo du sagst, das ist eine Funktion von Grill Royal, weil ihr habt ja, glaube ich, eine riesen Weinkarte auch. Und genauso wie du sagst, das Produkt, das Steak, dieser Touché-Ansatz ist ein wichtiger Aspekt, aber die Weinkarte selber hat ja auch eine Riesendimension, oder?
Absolut. Aber by the way, die Verblödung ist nicht nur auf dem Sektor der Spirituosen in unserem Land breit getreten worden, sondern das sehen wir auch an bestimmten Wahlergebnissen und so weiter. Also das ist, kann man jetzt nicht nur alleine, das ist eine Frage der Bildung, auch das ist eine Frage der Bildung. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen einen Gin. Aber ja, du kannst natürlich dort auch vielen Menschen, die reinkommen, mal ein Glas Wein hinstellen. Und ich habe das ja mit Aldi Süd auch damals gemacht, um neue Zielgruppen an einen handwerklich gemachten Wein zu bringen. Und das schaffen wir dort auch. Und hey, ich kann jedem sagen, eines der geilsten Jobs, den es gibt, das ist, wenn du in einem Top-Team, ein toller Koch, super Service, und dann hast du einen Gast, der 2 Stunden da sitzt, und dem kannst du an dem Abend einfach eine wunderbare neue Welt zeigen oder das bestätigen, was er möchte. Welcher Beruf gibt's das? Und das liebe ich an dem Beruf. Und deshalb gibt es so viel grandiose Sommeliers und Sommelieren und Leute im Service, in der Küche, die das lieben, Menschen glücklich zu machen. Und ich finde es, das ist etwas Grandioses, wenn du denen sagst, okay, du probier doch jetzt mal nicht nur den Rosé, der eben bis aufs Letzte entfärbt worden ist, nur weil momentan Rosé keine Farbe haben darf und du dadurch über Mikroplastik die Entfärbung und über Kohle die Entfärbung gemacht worden ist, sondern probier mal einen ernsthaften Wein. Es gibt auch ernsthafte Rosés, ja, davon abgesehen. Und der sagt, hey, das schmeckt ja wirklich. Das andere schmeckt alles gleich. Ja, wo kommt das her? Ja, einfach kümmere dich drum, probier und geh mit offener Nase und mit offenem Ohr und offenem Mund durchs Leben.
Soll es zukünftig auch Grill Royals in anderen Städten geben? Düsseldorf, Stuttgart, München vielleicht?
Also, ich glaube nicht, dass man, ich bin dann bei diesem Projekt mit dabei. Und nein, ich glaube nicht, das ist Das ist eine zweite Geschichte. Das muss Stefan Landwehr und die anderen Partner wissen. Und ich habe jetzt auch irgendwo ein Alter erreicht, wo man, sagen wir mal, es geht nicht um eine Kette aufbauen, sondern okay. Ich fand es einfach spannend und ich habe dieses Projekt, liebe ich, Grill Royal, weil es einfach etwas Neues darstellt in einer großartigen Qualität.
Und auch die Lage, ne? Also da am Barlindamm in Hamburg mit Blick aufs vier Jahreszeiten.
Hey, wenn du vom Dorf kommst und du stellst dir Hamburg vor und du guckst hier auf die Binnenalster und gegenüber das großartige vier Jahreszeiten, was eines der schönsten Hotels in Deutschland ist. Und das ist ja auch das Schöne. Das ist dann hast du das Atlantik-Hotel auf der Strecke da hoch. Das ist unglaublich klasse.
Wir können jetzt noch lange, glaube ich, über das Grill Royal sprechen und über die Gastro-Geschichten und viele andere Dinge dazu. Und ich würde auch vielleicht noch meinen Gedanken ins Spiel bringen wollen, dass eigentlich so ein Grill Royal auch mal eine coole Idee wäre für ein Bundesliga-Stadion. Aber da musst du dich selber gedanklich mit beschäftigen. Lass uns nochmal zurückkommen in Richtung der Weinwelt und all diesen Dingen, die da momentan passieren. Wir haben über Gin eben schon gesprochen. Wir haben über viele Dinge auch im Marketing gesprochen, auch Dinge, die momentan nicht so gut laufen. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt tatsächlicherweise so ein bisschen über all diese Trends nachdenke, die es momentan so im Weinbereich und so gibt, ja, dann oder die es im Getränkebereich gibt, dann war Wein gar nicht so oft dabei. Wir haben die Craft-Bier-Welle gehabt, wir haben diesen Gin-Hype gehabt. Dann haben wir irgendwann festgestellt, okay, alle Welt trinkt Aperol. Aber es gab nie so richtig was die Weinwirtschaft so richtig an den Start gebracht hat. Warum ist das, hat man den Eindruck von außen, dass das so ein bisschen verschlafen ist, dass so vieles dann so in so einem Kennerbereich läuft und so weiter und nicht so richtig nachfolge? Oder bin ich einfach nur betriebsblind und du sagst, nee, es gibt ganz, ganz viele neue Entwicklungen, selbst wenn es vielleicht auch alkoholfreier Wein gibt. Wie ist das?
Ich wollte gerade fragen, ist es wirklich so? Also ich glaube, dass Wein weltweit mittlerweile, außer in bestimmten religiös Gegenden, in islamischen Regionen, dass auf jeder Karte Wein drauf ist. Also, und dass es einfach schon sehr breit da ist. Und der Wein ist so vielfältig. Also es gibt momentan eine sehr schöne, langsame Welle mit Winzersekten, die großartig sind. Also und ich meine, manchmal sogar besser wie Champagner, also nicht wie Prestige-Champagner. Aber
Diese Meinung sind ja Winzer schon lange, dass deutscher Winzersekt oft besser ist als viele große Namen aus der Champagne. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, wie die weltweite Wertschätzung ist, auch jetzt in Euro und Cent ausgedrückt, dann muss ich sagen, können zumindest die Jungs aus der Champagne ihre Produkte besser vermarkten als wir.
Auch das, und es gibt immer noch ganz, ganz großartige Champagner, wo wir echt noch kämpfen müssen. Aber wo wir besser sind diese Riesenmarken, die in der Breite sind. Also das braucht keiner mehr. Ja, wenn da plötzlich Millionen von einer Charge, dann muss halt so viel Süße drin sein, damit es jedem schmeckt und dass es keine Ecken und Kanten drin sind. Ja, wir müssen uns auf die Hinterfüße stellen und müssen schon kämpfen für das. Aber das Problem ist die Vielfalt von Wein. Und wir haben im Laufe des Lebens, fangen wir ja an irgendwo in einem Prozess, wenn wir uns damit beschäftigen, mit bestimmten Qualitäten. Also wir fangen bei Weißwein zum Beispiel mit einer Süße an. Das muss so sein in der Breite. Einfach, glaube ich, ja. Und bei Rotwein ist es auch Süße, aber tiefe Farbe und viel Alkohol, also Fett. Und der erste Schluck muss knallen und es darf keine Ecken und Kanten sein. Und beim Weißwein muss er auch süß und duftig sein. Der muss gleich wie ein Maiglöckchenwiese riechen oder wie ein Grapefruitsaft mit Brennnessel frisch geschnitten. Und dann entwickeln wir uns weiter, weil der Wein, Weingeschmack ist eine Bildungsfrage. Also wie bei Musik auch. Also ich meine, wir fangen an mit Hänschen klein und manche gehen dann mal zum Jazz oder zum Rock und dann irgendwann mal geht man über sie 2 Minuten oder 1 Minute raus Und Lesen genauso, du musst es lernen. Und das, du kriegst es nicht geschenkt, wie auch am Anfang schon erwähnt. Und deshalb ist es ein schwierigeres Thema. Bier trinken ist einfach, das schmeckt ja meistens.
Naja, aber die Brauer haben ja das gleiche Problem. Die Brauer sagen ja auch, das Problem ist, dass die Deutschen einfach nicht mehr genug trinken, dass der Bierkonsum nachlässt und so weiter. Die klagen ja genauso wie die Weinbranche so ein bisschen. Ist das ein deutsches Problem, was wir da in der Rezeption haben? Oder ist das, weil du sagst ja, weltweit ist Wein auf dem Vormarsch. Super. Nur hier in Deutschland haben wir ja zum einen weniger Liter, ich glaube von 22 ja. auf 19 oder sowas, Größenordnung in den letzten Jahren. Ja. Aber eben auch so eine Frage, ich weiß nicht, du hast dieses Bild gemacht mit dem Hänschenklein und dem Rock und dem Jazz und so weiter und so fort. Sind wir da vielleicht zu sehr auf einem Schlagerniveau? So 40 Jahre die Flippers und 40 Jahre Müller-Thurgau? Ich weiß es nicht.
Ja, ein bisschen. Aber du wirst nie alle in den oberen Bereich kriegen, weil es die Leute da nicht interessiert. Aber wir haben auch, was die Ernährung angeht. Und ich glaube, wir müssen in den Schulen auch wieder lernen oder lehren mit dem, wo wir uns jeden Tag beschäftigen. Zum Beispiel mit Ernährungslehre. Und da gibt es viele Bereiche, die wir den Menschen, unseren Kindern und Jugendlichen mitgeben, dass sie lernen, wie man sich richtig ernährt. Ja, also nicht jetzt unbedingt jeden Tag dieses Müsli oder nur Hafermilch, solange es keinen Haferkäse gibt, gibt es auch keine Hafermilch. Und da kommen immer so Mode-Geschichten raus. Aber wir haben das Problem der Verstädterung der Hirne. Das heißt, es leben immer mehr Menschen in Städte, die nicht mehr mitkriegen, wie Nahrung gemacht wird. Und Wein und Trauben ist ein landwirtschaftliches Produkt. Und ich kann das nur schätzen, wenn ich weiß, was da für eine Arbeit hinten dran steht. Oder genauso kann ich das schätzen, wenn ich so einen frischen Feldsalat, der so kleine, dunkelgrün und was da für Leute da sind, die den abschneiden und dass der anders schmeckt, wie diejenigen mit den langen Ohren oder Tomaten, die am Strauch hängen, dass die anders schmecken, wie wenn ich das in Holzwolle oder sonst irgendwas, in Nährstoff aufgelöste Dinge haben. Das heißt, nur so kriege ich das hin mit Bildung. Und Ernährung ist auch Bildung. Aber wir haben keine Ausbildung in vielen Bereichen auch. Und in der Ökonomie übrigens auch nicht. Das findet in den Schulen keine ökonomische Bildung statt, sodass diese Zusammenhänge einer Wirtschaft niemand verstehen kann. Das heißt, wir müssen unsere Ausbildung vielleicht mal ein bisschen überdenken, ob das noch das Richtige ist, dieses Abfragen und Auswendiglernen, wie es vor 30, 40 oder schon vor 100 Jahren gemacht wurde.
Das haben bei uns im Podcast schon so viele Gäste gesagt. Ernährung muss in die Schule, muss in die Bildung rein. Also ich glaube, da sind wir alle irgendwie dafür. Ich möchte trotzdem noch eine Trendfrage stellen, weil uns das im Großhandel bei Chefs Kulinar auch sehr interessiert und immer mehr die Nachfrage kommt. Wie denkst du über alkoholfreien Wein nach und kannst du dich dafür persönlich auch begeistern?
Also alles open für alles. Und aber bis jetzt habe ich noch nichts ganz Großes gekriegt. Und meistens ist es süß oder bitter. Und ich probiere weiter. Und es ist eine legitime Geschichte, wo es das eine oder andere gibt. Es ist ein alkoholfreier Sekt. Aber einfach mäßigen. Und es gibt so viele Experimente momentan, auch mit Tees. Oder wo ein Teil mit Trauben gemacht wurde oder mit Verjus zum Beispiel kann man was machen. Also Verjus, früh gelesene Trauben, die noch grün sind, die gepresst werden. Und Versuche halten an und wenn ich irgendwas habe, wir experimentieren auch ein bisschen.
Wollte ich gerade fragen, beschäftigt ihr euch mit dem Thema?
Ja, also wir beschäftigen uns, der Friedrich beschäftigt sich mit den Dingen und es ist einfach legitim und es ist wichtig, da auch Produkte hinzukriegen. Also bis jetzt habe ich noch nichts geschmeckt, was besser ist wie Wein.
Das heißt aber auch, noch schmeckt dir der alkoholfreie Wein nicht? Oder ja, doch?
Nein. Also ich habe mal einen also den ein oder anderen alkoholfreien Sekt, ja, oder wo man was macht eben mit Verjus und Saft und Tees zusammen, da gibt's das eine oder andere. Und es ist auch legitim, das gibt's bei uns auch im Restaurant. Also.
Okay. Ich bin ja jemand, ich komme so ein bisschen, der Andreas sagt immer, sein Background ist ja natürlich der Großhandel, bei mir ist es mehr Marketing, Kommunikation und solche Dinge. Hältst du die deutsche Weinwirtschaft in ihrer momentanen Aufstellung für innovativ genug und auch für marktorientiert genug oder müsste sich da noch was verändern aus deiner Sicht?
Boah, alles muss sich immer wieder verändern und wir müssen, wie gesagt, liberaler werden, offener werden und vor allen Dingen haben wir eine relativ schlechte Lobby eigentlich. Das haben wir gesehen, wir haben vor ein paar Monaten kam eine Gesetzgebung, die also eine Referentenentwurf aus Brüssel auf den Markt, wo man das gelesen hat, hat gesagt, ja, das kommt auf keinen Fall. Also das ist SUV, also das Sustainable-Gesetz, wo wir auf mit einem Schlag 30-40% der kleinlandwirtschaftlichen Fläche in Deutschland verloren hätten. Also sowohl Streuobstwiesen wie alles andere, weil diejenigen, die Gesetze machen, so weit weg sind. Und die Lobby nicht durchgekommen ist, ja. Er ist zum Schluss, ganz zum Schluss in Straßburg gestoppt worden, aus politischem Weg. Und das war da, um es kurz zu erklären, Pflanzenschutzverbot in Schutzgebiete. Und wir haben zum Beispiel, das ist, was wir hier am Kaiserstuhl haben, das ist zum Teil FFH oder Vogelschutzgebiet, hätte man keinen Pflanzenschutz mehr machen dürfen. Zur Information, es gibt keine Ernährung ohne Pflanzenschutz. Pflanzenschutz ist nichts Schlimmes. Das ist, wie gesagt, wenn ich zu Hause mal einen Obstbauer habe, der 3 Jahre Obst hat und ich nichts gemacht habe, das funktioniert, aber wir können die Menschen nicht erlernen. Und da war man der Meinung, dass man gar keinen Pflanzenschutz braucht in solchen Regionen. Aber das sind die wertvollsten Geschichten, also diese Terrassenlagen, wo praktisch über 250 verschiedene Insekten, also Schlupfwespen und Schlupfbienen und so Wildbienen wohnen, die werden gepflegt. Und wenn da kein Weinbau mehr ist, dann kommt eine Verbuschung. Und wenn die Verbuschung kommt, ändert sich die ganze Fauna und Flora. Und da wollte man mit weder besseren Wissens das kaputt machen. Das heißt, man hat genau das Gegenteil gemacht. Und da muss ich sagen, müssen wir vielleicht mal in der Zukunft auch mal gucken, dass man mehr Fachleute in bestimmten Bereichen hat. Und wir haben einfach keine Lobby. Also das Landwirtschaftsministerium heißt nicht mehr Landwirtschaftsministerium seit Jahren. Das heißt jetzt Verbraucherministerium, weil man da natürlich viel mehr Wähler anspricht. Und dementsprechend, wenn ihr wollt, dass wir eine gewisse Autarkie in der Landwirtschaft in Deutschland bewahren. Und wie wichtig es ist, das haben wir jetzt gesehen, nachdem der Gashahn zugemacht worden ist, dass wir gerade in der Ernährung eine gewisse Autarkie brauchen und auch um die Kontrolle über die Produkte zu haben, dass die Produkte nicht irgendwo gemacht werden, wo wir sie nicht unter Kontrolle haben, dann müsst ihr Landwirtschaft wieder akzeptieren und dann müssen auch die Verbände, wie es auch die Landwirte mal richtig gemacht haben, auch zeigen, dass es sie gibt. Ja. Und vielleicht so wie die Franzosen zum Teil auf die Straße gehen.
Ich glaube, dass der Andreas gleich nochmal mit einem neuen Thema einsteigen will, aber ich will eins noch ganz kurz dazu nochmal nachfragen. Wenn du jetzt diese Dinge alle ansprichst, wie bleibst du trotz allem optimistisch und zuversichtlich und befürchtest nicht, dass irgendwann die nächste bürokratische Idee kommt und wir ein, keine Ahnung, Mindesthaltbarkeitsdatum auf Wein schreiben müssen, so wie wir es auf Salz schon draufschreiben müssen. Also Salz ist jetzt, hat jetzt ein MAD künftig, ja. Wann kriegen wir aus Verbraucherschutz im Zweifel ein MAD auf Wein? Und was würde das für dich bedeuten?
Also die Blödheit wird nie aussterben, aber ich denke, dass wir momentan eine Aufmerksamkeitsrolle gekriegt haben, dass wir Bürokratie abschaffen müssen, vor allen Dingen von Leuten, von sinnloser Bürokratie und dass einfach die Gesetzbücher oder die Verordnungen reduziert werden müssen. Und genauso früher haben ja Leute, die was zu entscheiden gehabt haben, also in den Ämtern oder in der Politik, Gesetz ist ein Gesetz, da darf man nicht dran rütteln. Aber Verordnungen sind, da hat man Spielraum, um etwas zu machen. Dass wir wieder mehr mutige Menschen kriegen, die da Spielraum nehmen und die Entscheidungen treffen und nicht dann 25 Berater und Gutachten holen, die dann irgendwas abliefern. Und ich glaube, dass ich kenne genügend junge Leute, die das kapiert haben und Gas geben und die Welt in der Zukunft in Ordnung halten. Ich glaube, wir sind jetzt an einen Punkt gekommen, wo es alle wissen, um was das es geht. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann können wir uns von der abendländischen Kultur verabschieden. Also das ist ja, auch Gesellschaftsforscher sagen ja schon, also wenn wir nicht diese Mindestgeschichten mit Fleiß, mit nachhaltigem Denken, also in Generationsdenken hinkriegen, dann werden in den nächsten Jahrzehnten wird die Bedeutung von Mitteleuropa und Europa einfach schwinden und irgendwo anders hingehen.
Du hast eben das Wort Aufmerksamkeit benutzt und du hast letztes Jahr hast du das Projekt Pinot and Rock gestartet. So wie mir bekannt ist, war es letztes Jahr das erste Mal, circa 34.000 Besucher. Da, was willst du mit diesem Projekt erreichen? Machst du ja wahrscheinlich nicht nur alleine, aber du willst Wein auch bekannter machen, den Wein, das Thema Weingenuss und so weiter mit tollen Künstlern, die dabei sind.
Also erstens habe ich es nicht alleine, sondern die Idee ist entstanden, dem, dass ich mit Freunden zusammengesessen bin. Das Getränk ist klar. Wir haben ein gescheites Glas Wein getrunken.
Eine Weinidee sozusagen. Weinidee. Keine Schnapsidee, eine Weinidee.
Ja, das ist schon bei Goethe ist schon sehr viel mit Wein entstanden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das was Ähnliches ist, aber einfach zusammensitzen, ein Glas Wein gemeinsam trinken. Und ich habe schon immer gerne Kunstveranstaltungen gemacht. Und weil ich das für diese ganzheitliche Erfahrung, das Autorenlesungen sind oder wir haben in unseren Kellern immer Konzerte gehabt oder ich habe für den SC Freiburg mal zum 100-jährigen Jubiläum, obwohl alle gesagt haben, es geht nicht, mit Herbert Grönemeyer was veranstaltet, aber auch Jazz und so weiter. Und habe gesagt, das wäre die Idee, einfach was Gescheites zu essen. Ein Festival, also ich gehe gern auf Festivals, ich höre gerne Live-Musik und ich unterstütze auch gerne junge Musiker. Und dann haben die gesagt, hey, machen wir das. Und ich gesagt, seid ihr verrückt? Wisst ihr, was das bedeutet? Ja, klar, wir sind verrückt genug. Und das ist in Breisach und es gibt so viele Festivals, wo manche auch ein bisschen aus dem Alter rausgewachsen sind, die keine Lust haben, 2 Stunden warten zu müssen, bis sie auf die Toilette können oder nur im Sumpf drin sitzen und nur schlechte Lebensmittel und nur Schnaps und Bier dazu zu kriegen. Oder ja, und dann ist die Idee entstanden in einem wunderschönen Park hier in Breisach. Das ist eine der ältesten deutschen Städte, die 360 nach Christus von einem römischen Kaiser gegründet worden ist. Das ist ein Traumort unter Bäumen. Dieses Jahr wird es wieder erste Juliwoche sein und wir in den nächsten Tagen werden die restlichen Künstler aufgerufen. Also wir haben jetzt Jan Delay, Max Heere, Glock Glock, Montez und so weiter. Also es sind über 30 Künstler insgesamt und wir waren auch wieder ein Contest. Letztes Jahr haben wir auch gehabt, aber letztes Jahr haben wir einen Familientag auch gemacht mit Sarah Connor, wo Kids auch Instrumente ausprobieren durften. Und diesen Contest haben 130 Bands und Interpreten sich gemeldet, die wahrscheinlich aufgrund der Corona überhaupt gar keine Möglichkeiten gehabt haben, sich zu entwickeln und die aber eigene Songs mit 40 Minuten, 45 Minuten bringen mussten. Und da habe ich gesagt, hey, 130, ich kann mir doch keine 130 mal 40 Songs. Dann sind wir ins Internet gegangen und haben 80.000 abgestimmt und die restlichen 20 haben wir dann rausgesucht. Oder über eine Jury, die auch klüger ist wie ich. Ich war zwar dabei, aber die mehr versteht wie ich. Und das ist einfach wunderbar. Wir haben eine Atmosphäre gehabt. Vor allen Dingen ist es wieder etwas über Generationen hinweg. Also von den kleinen Kids am Sonntag mit der ganzen Familie bis zu den Hardrockern. Alte Legende, zukünftige Musik. Und das macht einfach Spaß. Und hey, ich habe da Leute gefunden und die haben mich gefunden, egal wie, die wahnsinnig Spaß an der Sache haben.
Und wie viel Zuschauer erwartet ihr dieses Jahr?
Ja, wir machen dieses Jahr einen Tag mehr.
Ja.
Und also ich schätze das so 30, 40.
1000.
Ja.
Ja.
Wahnsinn.
Das gibt ein paar Schorle, finde ich gut. Fritz, wir müssen trotzdem ein bisschen aufs Tempo drücken, auf die Tube drücken. Sorry. Und weil wir sind nämlich, glaube ich, schon bei einer guten Stunde soweit, wobei man dir ja wirklich ewig zuhören könnte. Aber irgendwann musst du ja auch wieder Wein machen. Aber eines möchte ich auf jeden Fall noch nutzen, eine Chance. Denn wenn man jemanden am Tisch hat, dessen Patenonkel Fritz Walter war, der nach dem Kapitän der Weltmeister 54 benannt wurde und der nicht nur Präsident beim SC Freiburg war, sondern auch beim DFB, dann müssen wir auch über Fußball reden. Zumal diese Keller-Fußballgeschichte ja auch in die Verlängerung geht. Dein Sohn Vincent ist nach seiner Karriere als rechter Verteidiger in die Major League of Soccer gegangen und ist inzwischen Sportkoordinator, glaube ich, beim SC geworden, also beim Sportclub in Freiburg hier wieder. Scheint, als hätten die Kellers also nicht nur ein Weingehen mit einem Gedächtnislappen dazu, sondern auch ein Fußballgehen.
Also der Vincent hat ein Scholarship gehabt für College League in den USA. Ja. Ja, also der Fritz Walter hat mich zum Fußball-Junkie gemacht und der Vincent ist jetzt hier Leiter des Scouting-Team in Freiburg und hat riesen Spaß dran, ist aber trotzdem noch mit Partner, mit dem Friedrich für eine Weinbar in Freiburg, der Trotte. Also wir bleiben den Dingen verbunden. Fußball ist einfach etwas, und auch wenn es schon öfters benutzt worden ist, immer noch das letzte Lagerfeuer, wo sich alle Menschen vereinbaren und zusammentreffen können. Du kannst Stehplätze, du hast genau dasselbe, machen wir übrigens auch bei dem Pino and Rock, das für Tickets für jeden Preis gibt in unterschiedlichen Kategorien. Und ja, du gehst mit den Leuten an den Stand und isst eine Wurst oder je nach Geldbeutel kannst du was machen und das ist wirklich einer der letzten Begegnungsorte, die wir noch haben. Und mein Partneronkel Gedi, wie man bei uns sagt, Fritz, der war für mich ein großes Vorbild. Weil er irgendwann mal hat er gesagt, ich habe gar nicht gewusst, was die von mir wollen. Das war ja Pilzer aus Kaiserslautern. Plötzlich habe ich auf Sachen Antwort geben müssen, wo ich gar keine Ahnung davon gehabt habe. Aber das muss man sich vorstellen, 1954 nach dem Krieg, nach dem verheerenden Krieg, nach zwei Kriegen, die von Deutschland ausgingen, wo wir international sowas von ausgegrenzt waren mit Recht, ja, haben wir übrigens von den Schweizern, die das erste Länderspiel sowohl nach dem Ersten Weltkrieg wie nach dem Zweiten Weltkrieg gegen uns ausgetragen haben, die dafür plädiert haben, dass Deutschland mitmachen darf über den Sport. Das heißt auch, ist auch eine Nachricht für die Zukunft des Sports. Und trotzdem, dass wir aus der Völkergemeinschaft ausgestoßen worden sind, durften die mitmachen bei der Weltmeisterschaft, haben sie dann letztendlich gegen den Favoriten, gegen Ungarn gewonnen. Und das hat eine Aufbruchstimmung in diesem Land, das sagen alle Historiker, dass das mit ein Grund war, wo die Menschen wieder selbstbewusst gekriegt haben, haben gesagt, auch über Sport komme ich in die Gesellschaft rein, ich lerne Dinge, die ich sonst nicht gekannt habe. Und der Fritz hat gesagt, okay, ab jetzt bin ich irgendwie zum Botschafter der Demokratie und der Zuversicht und der Wirtschaft und des Glaubens an die Zukunft geworden. Und das hat mich so beeindruckt. Er hat mich mal abgeholt, wo ich in München aus dem Internat gekommen bin Und dann, ich habe ihn ja von hier aus gekannt, also im kleinen Kreis. Und dann habe ich gesehen, dass da Menschentrauben hinter dem hergelaufen. Und er hat für jedes, für jeder Mensch ein Wort gehabt und mit seiner ruhigen Art. Und ich habe ihn bei allen Entscheidungen, auch wo mir das angeboten worden ist, in den Vorstand beim Sportclub Freiburg zu gehen, habe ich ihn gefragt, ob ich das machen soll. Er war ein sehr, sehr guter Ratgeber. Obwohl, das war der andere Verein. Mein Vater war beim FFC, das war der etablierte Verein. Und der SC war praktisch die Dreisamratten, hatten sie die genannt. Das war der Arbeiter- und Handwerkerverein. Aber das ist Fußball, müssen wir pflegen. Und by the way möchte ich sagen, dass der Fußball nicht von der Politik sich vereinnahmen lassen darf. Ja, weil das ist, wir müssen auch beim Fußball gegen Gegner spielen, mit denen wir nicht unbedingt die gleiche Lebensphilosophie oder Haltung haben. Aber Sport ist ein Weg, um mit anderen, auch jungen Menschen, neu zu kommunizieren auf einen Weg. Und wir müssen halt auch andere Systeme leider akzeptieren, aber versuchen, so viel großartige Veranstaltungen im Sport in demokratische Staaten zu bringen, um denen zu zeigen, wie gut wir sind. Und für was wir leben und was wir für Träume haben.
Gehst du denn als ehemaliger Präsident des SC Freiburg immer noch regelmäßig jede zweite Woche ins Stadion oder fährst auch zu Auswärtsspielen?
Ich fahre auch zu Auswärtsspielen, zu dem einen oder anderen, ja.
Okay. Aber ist es, jetzt ist es die erste Saison nach Christian Streich und die Erfolgsgeschichte vom SC Freiburg geht tatsächlich einfach so weiter, hat man das Gefühl, als wäre eigentlich auch gar nichts passiert. Warum ist das so?
Ja, weil die Governance stimmt. Also jetzt momentan haben wir gerade nicht gerade die glückliche Geschichte, sondern wir haben ein paar Spiele auch ziemlich hoch verloren. Aber das ist, weil das ein Verein hat eine Ruhe, der eben in Generationen denkt. Ja. Also praktisch wie ein Familienunternehmen, das nicht nur von das 1:0 oder von Spiel zu Spiel denkt, sondern das Langfristige. Deshalb auch der größte Kader mit selber ausgebildeten Spielern, wo man auch Geduld haben muss. Wir haben jetzt den Torwart gehabt, der im ersten Jahr manchmal nicht ganz so stabil war, aber jetzt die Erfahrung gehabt hat und jetzt ein ganz großer Rückhalt ist, wenn er spielen kann. Und das ist, weil die Governance stimmt.
Aber ist das auch der Grund, warum ihr euch so unterscheidet von bekannten Namen wie HSV, meine Mannschaft oder auch Schalke 04 aktuell, Hertha BSC?
Weil wenn du als Fußballfan irgendwo in einem Gremium bist, dann bist du immer nur emotional dabei und nicht rational dabei. Du kennst immer nur die Namen von gestern, aber wie in jeder Geschichte musst du die Namen von morgen kennen. Das können nur Profis. Und das ist das Problem, dass zu viele Gremien über Sachen entscheiden, die sie nicht entscheiden können. Ein Aufsichtsrat, auch von übrigens, wenn er besetzt ist, von sehr vielen alten Spielern, das ist noch viel, manchmal noch schlimmer, ja, wenn es nicht stimmt. Und von alten Spielern viel zu viel Juristen und viel zu viel von draußen, die mit dem Herzen beim Fußball sind und die dann über einen Trainer entscheiden müssen, ob er bleibt oder ob er geht. Und über Spielerentlassungen oder über Spielerkäufe entscheiden, das können die nicht. Also, und da kommen die falschen Entscheidungen raus.
Warum hast du das gekonnt? Also, warum gibt es diese Governance beim SCV? Weil, du warst jetzt, glaube ich, auch nicht so der Oberkicker. Du hast auch nicht irgendwie 30 Jahre als Trainer gearbeitet. Trotzdem hast du diese Governance reingebracht und diese langfristige Perspektive, die es beim SCV jetzt schon ja traditionell gibt. Es gab die lange Ära mit Volker Finke, es gab die lange Ära mit Christian Streich. Eigentlich ist das Umfeld von Freiburg gar nicht so richtig Bundesliga-tauglich, also zumindest nicht so attraktiv wie jetzt in Berlin und sowas. Trotzdem ist das gelungen. Bist du mir böse, wenn ich sage, du bist der Uli Hoeneß vom SC Freiburg?
Auf keinen Fall bin ich böse. Nein, ich bin böse. Natürlich,
was jetzt?
Das ist was ganz anderes. Der Uli Hoeneß war ein großartiger Fußballspieler und ich habe das Glück gehabt, mit den richtigen Menschen zusammenzukommen. Mit Achim Stocker, mit meinen Vorstandskollegen Henry Breit und wie sie alle heißen, die richtigen Leute kennenzulernen und die Zeit gehabt haben zu lernen. Das heißt, ich bin da reingegangen als zunächst so als ehrenamtlicher Helfer für Sponsoring und Kommunikation, dann nachher in den Vorstand. Dann habe ich gelernt, ich habe nie Entscheidungen ganz alleine. Das stimmt nicht. Bei Christian Streich habe ich sie letztendlich alleine getroffen und habe andere über die überredet. Aber da hatte ich schon viel Erfahrung, ein paar Jahre drauf. Aber das ist einfach, so ein Fußballverein funktioniert auch wie eine Firma. Das ist mehr wie eine Firma, ja, es ist ein Verein. Aber dafür hast du noch eine viel ganz andere Verantwortung. Für viele ist ein Verein ja praktisch fürs ganze Leben. Das heißt, sie sind länger in einem Verein, wie dass sie in die Schule gehen, länger in einem Verein, wie dass die Ausbildung ist, länger im Verein, wie sie verheiratet sind, sondern das ist eine Ehe aufs Leben. Und das ist eine besondere Verantwortung. Und diese besondere Verantwortung heißt bei uns in Freiburg oder hieß, es ist nicht wichtig, ob wir jetzt dieses Jahr erste oder zweite Bundesliga spielen. Es ist wichtig, dass dieser Verein in 10, 20 Jahren noch existiert, so wie er ist. Und dementsprechend waren die Leute bereit, das auch alles mitzutragen. Und ja.
Ja, und trotzdem kann man doch euer Wirken vergleichen. Also ohne Uli Hoeneß gäbe es die Allianz Arena nicht. Und ohne Fritz Keller würde der SC vielleicht immer noch als Zweitligist im Dreisamstadion kicken.
Vielleicht ein bisschen schneller irgendwo hingekommen. Nee, ich möchte mich auf keinen Fall mit dem großen Uli Hoeneß vergleichen. Das ist,
aber stimmt es denn, dass du eine Rolle gespielt hast bei diesem Stadionbau? Da gibt es da irgendeine Geschichte mit Roland Mack und Geburtstag und Modell und
ja, natürlich. Jetzt, ich war Präsident, natürlich. Ja, das war, kein Mensch wollte ein neues Stadion.
Wir aber du?
Einen Trainer gehabt und wir haben, das war Robin Dutt, das war der erste und einzige, der geholfen hat, dass wir ein neues Stadion kriegen. Am Anfang wollte das keiner. Und wir hatten die Lizenzierung immer mit Auflagen. Also du kriegst ja die Bundesliga-Lizenzierung nur, wenn du die bestimmte Dinge eben erfüllst. Und eine Erfüllung war einfach der Sicherheitsfaktor, dass wir die nur mit Sondergenehmigung. Und ich bin so ungern abhängig von irgendwelchen Gremien und anderen Menschen. Und dann wussten wir, also irgendwann mal kann man da nicht mehr spielen. Und dann habe ich das vorgebracht, im Stadion auch die eigenen Leute alle abgelehnt, die Politik sowieso. Ich wollte ganz besonders klug sein. Im Bürgermeisterwahlkampf waren 5 Kandidaten von links bis in die Mitte. Und dann habe ich gesagt, hey, wer von euch möchte ein neues Stadion bauen? Keiner. genau. Wir leben in einer veränderungsfeindlichen Gesellschaft. Dessen müssen wir uns auch bewusst sein, ja. Also alles ist gut, wie es ist. Wir müssen nichts Neues machen. Okay. Und dann ging es so weiter. Und irgendwann hat Roland Mack vom Europapark Geburtstag gehabt. Und dann hat der Hauselektriker, großer SC-Fan, ein Modell gebaut, von einem neuen SC-Stadion. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich schon ziemlich viel auf die Nase gekriegt, was das Thema angeht. Ja. Mit Größenwahn und so weiter. Und auf jeden Fall wurde das übergeben. Da war ein Foto. Das war in der Lokalzeitung am nächsten Morgen. Ich habe das gesehen, morgen die Zeitung aufgemacht. Ey, das ist ja geil, das ist ja großartig. Dann habe ich Roland und Jürgen Mack angerufen und habe gesagt, Jungs, macht mir bitte einen Gefallen. Einfach 14 Tage, 3 Wochen die Füße stillhalten. Nichts dazu sagen. Also wir hatten mit denen schon gesprochen und sie haben gesagt, es kommt eigentlich gar nicht in Frage. Dann habe ich gesagt, bitte macht mir den Gefallen. Einfach nichts sagen. So, und dann hat es den Lauf genommen. Und dann hat irgendwie, es war so am Anfang, wo Social Media mit den Zeitungen war.
Und dann gab es, glaube ich, die Legende, dass eventuell der SC sein Stadion in Rust baut. Also so, quasi in den Freizeitpark rein an den Freizeitpark rein.
Aus Freiburg raus.
Ja.
Und dann hat sich die halbe Stadt echauffiert und Politiker reagieren immer nur, wenn sie Angst haben, sie verlieren Wählerverlust oder verlieren ihren Posten. Das ist leider so. Das ist vielleicht auch legitim, aber es ist so. Und dann irgendwann mal kommen, ja, also okay, wir müssen jetzt mal ein Gutachten machen. Okay, wir überlegen uns das. Und dann ging's los, das ist Deutschland, das alte Stadion umzubauen, obwohl das nicht möglich war. Das wussten alle. Nee, wir müssen aber ein Gutachten machen. Ja, warum? Ja, damit man den Bevölkerung zeigen kann, nur wegen Weiler stimmt. Das war unmöglich dort nach dem alten Platz. Ein Jahr verloren, ja. Dann nachher 12 Standorte. Da sage ich, seid ihr verrückt? Das sind vielleicht 2 davon, die. Nein, wir müssen alle untersuchen, damit wir Wähler stimmen. Mein
aber,
Gott.
Aber am Ende basiert es alles auf diesem einen großen Bluff, dass quasi dieses Max-Stadion den SC Freiburg aus Freiburg rausholt. Hattest du den eingefädelt oder war das Zufall? Komm, es ist Zeit, es tut das Stadion steht, keiner kann es mehr zurückbauen.
Der Genießer schweigt.
Nein, ich weiß nicht. Der wird gleich reden. Ich sehe es in seinen Augen. Er will reden.
Nee, es war eine Mischung. Es war eine Mischung. Hat einer, der das Modell gezeigt hat, habe ich gesagt, oh, das ist geil. Da habe ich gesagt, hey, versuch das doch bitte auf der Bühne zu übergeben. Also als Geschenk, weil Publikum und
ja.
Und der Rest haben wir dann geplant, keine Frage. Also, dass es dann auf die Titelseite der Regionalzeitung gekommen ist, das war
krass. Vielen Dank an der Stelle an die Bayerische Zeitung.
Sehr schön, sehr schön. Ein letztes Thema, lieber Fritz. Im Badischen bist du hier, glaube ich, vernetzt wie kein anderer. Hier unten kennt man sich, man tauscht sich aus. Dennoch bist du 2019 zum DFB gegangen, als Mann fürs Grobe, als Aufräumer. Oder in welcher Mission bist du dorthin gegangen?
Ja, es war so, dass zu dem Zeitpunkt keine Woche verging, wo irgendwo Besuch von der Staatsanwaltschaft oder von der Steuerbehörde war. Und ich liebe diesen Sport. Dann wurde ich rausgesucht von Headhuntern und von einem Gremium und wurde gefragt, ob ich das machen würde. Und habe dann ein halbes Jahr praktisch verhandelt, habe gesagt, nur unter diesen und jenen Bedingungen, wenn wir eine ähnliche Professionalisierung, was Entscheidungen angeht, wie Freiburg hinkriegen. Das heißt, in Freiburg waren wir damals zu dritt. Dann habe ich mich weg rationalisieren lassen und zu zweit. Und wir brauchen beim so einem Gremium und Verband Profis, die entscheiden und nicht Gewählte, die, sagen wir mal, diese Karriereleiter von den Bezirken und über die Region gemacht haben, sondern du brauchst einen Schatzmeister, der auch nicht mehr Schatzmeister heißen muss bei einem Unternehmen mit 500 Millionen Jahresumsatz. Sondern das muss ein ausgebildeter Finanzer oder Betriebswirt sein und so weiter und so fort. Das ist es übrigens heute. Dann wollte man das halt nicht mehr. Aber ich habe trotzdem viel bewegt und viel wachgerüttelt und auch praktisch zum größten Teil eine neue Mannschaft hingekriegt. Und ich würde es wieder machen, weil es, glaube ich, schon dem Fußball was gebracht hat.
Wie siehst du rückblickend deine Zeit beim DFB? Warst du erfolgreich in der Zeit? Und vielleicht auch ist der DFB heute besser aufgestellt als noch vor 10 Jahren? Und hast du dafür den Weg geebnet?
Ich weiß nicht, ob ich da alleine, ich glaube auch nicht, dass ich alleine daran war, aber weil große Teile wollten das auch. Und das hing dann auch noch an bestimmten personellen, an Personen. Und ja, ich glaube, dass der DFB heute besser aufgestellt ist. Wir haben diese Professionalisierung, die wir ursprünglich vorgesehen haben, also alle Entscheidungen in GmbHs und die Gewählten kontrollieren und beraten und kontrollieren, nicht alles durchgekriegt, weil nicht alle Funktionäre eine neue Position gekriegt hätten. Und weil darum geht es ja letztendlich, das ist wie in der Politik, ja. Du musst Mehrheiten holen. Und vielleicht wollte ich ein bisschen zu viel, aber der Weg war richtig.
Okay. Der Weg war richtig, ist auch, finde ich, eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Aber bevor wir zum Ende kommen, gibt es natürlich bei uns immer eine finale Frage. Normalerweise fragen wir unsere Gäste, mit welchen Menschen sie für 24 Stunden mal tauschen würden, was sie in dessen Namen und mit dessen Möglichkeiten machen würden. Bei dir würden wir es ein bisschen anders machen, denn dich würde ich gerne fragen, was würdest du machen, wenn du für 24 Stunden anstelle von Giovanni Infantino der Präsident der FIFA wärst? Was würdest du beschließen? Käme die WM nach Europa statt an den Golf? Würdest du ganz was anderes machen? Was wäre, was würde mit der FIFA passieren, mit 24 Stunden Fritz Keller an der Spitze?
Gute Frage. Also wir müssen mal davon ausgehen, dass die FIFA eine Organisation ist, so ähnlich wie die UNO, wo die meisten Staaten, die dabei sind, eben keine demokratischen Staaten sind. Und also auf jeden Fall müsste mehr Offenheit da sein. Und ich glaube, dass man schon über den Fußball sehr starken Druck ausüben kann, Demokratisierungs- und Menschenrechtsgeschichten umzusetzen. Und da könnte man wesentlich mehr machen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass jede Veranstaltung nur in Europa stattfinden muss, sondern die müssen auch wechseln in andere Länder. Aber neben den finanziellen Geschichten, die man in der Hauptsache einfordert, müssen einfach auch die anderen Dinge eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass man mit dem Instrument von Fußball-Weltmeisterschaften auch den Menschen dort helfen können, ob das Frauenrechte sind oder Menschenrechte im Allgemeinen und auch Liberalisierungen oder Demokratien unterstützen kann. Und das müsste eine Geschichte sein, die man durchsetzen sollte. Aber wie gesagt, wie in der UNO, die meisten Staaten, die da sind, sind nicht aus Demokratien. Deshalb ist diese Aufgabe nicht so ganz einfach.
Das heißt, du würdest mehr brauchen als diese 24 Stunden an der Spitze der FIFA. Das heißt, es bräuchte mindestens ein Kellerjahr.
Nein, das braucht, glaube ich, mehrere Generationen und die Haltung auf der ganzen Welt, die momentan so schlimm ist, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nie erlebt habe, mit den Kriegen, auch in Europa vor unserer Tür, mit den Konflikten. Hat man ja irgendwann mal gedacht, dass man die Menschheit gescheit wird, aber dann muss man den Sport trotzdem so einsetzen, dass wir das Minimumziel, so viel Frieden auf der Welt hinkriegen, wie überhaupt alles andere, sind Ziele, die man, glaube ich, so schnell nicht erreichen kann.
Lieber Fritz, wie Ulf eingangs gesagt hat, wir hätten, glaube ich, mit dir 2 oder 3 Stunden sprechen können. Ich glaube, wir sind jetzt fast bei 1,5 Stunden. Wir haben einige Themen angesprochen, natürlich dein Weingut. Wir haben über den Fußball gesprochen, wir haben über die Gastronomie gesprochen. Über alles hätten wir viel, viel intensiver noch sprechen können. Wir sagen danke, dass wir hier sein durften bei dir im Weingut und danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Schön, dass ihr hier seid und jetzt trinken wir noch ein Gläschen Wein zusammen.
Gute Idee.
Vielen, vielen Dank.
Danke.